Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich sowas schon mal erlebt habe. Annähernd. Ich bin nicht so besonders häufig auf See unterwegs, deswegen noch nie auf einem Schiff. Aber ich gehe gern zelten und ich gehe gern wandern. Und eine Geschichte, eine Situation, die mir in den Sinn gekommen ist, ist vor ein paar Jahren waren Selina und ein Freund von uns in den Karpaten in Rumänien wandern mit Zelt. Wunderschön. Selbstversorger. Und wir haben so kleine Ultralight-Einmann-Zelte, die sind dann ungefähr so hoch. Also da liegt man wirklich nur drin. Und wir haben oben in so einem Tal, weit oben auf dem Berg, unser Zelt aufgeschlagen. Und es zogen schon am Abend ziemliche Wolken zusammen. Und das Grummeln des Himmels wurde lauter und lauter. Und wir sind dann in unsere Mini-Zelte reingekrochen. Und irgendwann wurden wir aufgeweckt von Donnerschlägen und Blitzen und die Zeltplane, die hier so an meinem Gesicht vorbei flattert. Und es war so enorm laut, so gewaltig, dass Selina und ich um unser Leben gebetet haben, so mehr oder weniger. Also es hätte uns nicht überrascht, wenn es irgendwie in der Nacht zu Ende gegangen wäre. Wir haben am nächsten Tag gesehen, dass rings um uns so Blitzeinschläge waren, wo dann die Büsche, die paar, die da noch waren, versenkt waren und so. Warum erzähle ich das? Ich glaube, was ich in der Situation gefühlt habe, war definitiv Angst, aber auch ein Gefühl von Hilflosigkeit. Ein Gefühl von Ausgeliefertsein. Man ist dort oben auf dem Berg in dem Fall. Ich kann nicht einfach aufbrechen und gehen. Ich kann auch nichts anderes tun. Ich habe keine Kontrolle über die Situation. Ich habe keinen Einfluss auf das, was jetzt geschieht. Ich kann keinen Widerstand leisten. Ich kann auch nicht davonlaufen oder fliehen. Ich glaube, das sind alles Elemente von dem, wie es uns geht, was Angst in uns auslöst oder was Angst auch bewirkt. Sorge, Chaos. Ich glaube, viele Menschen haben heute ähnliche Emotionen, gerade auch wenn sie auf die weltpolitische Lage schauen. Ich weiß, bei jungen Menschen, gerade auch bei jungen Männern, ist das gerade mit der ganzen Debatte rund um Wehrdienstpflicht und so auch so ein Thema, so eine Angst, so eine Unsicherheit. Dabei ist Angst eigentlich erstmal was Gutes, was Normales sogar. Vielleicht, wenn ihr so Extremsportvideos schaut, dann denkt ihr euch gut, dass ich Angst habe und nicht in die Lage komme, irgendwie auf 4000 Meter Höhe an einer Klippe zu hängen ohne Sicherung. Angst bewahrt uns auch vor Dingen. Sie ist auch was Gutes. Aber wir kennen auch die Zeiten, wo Angst uns plagt. Vielleicht, wo man nachts aufwacht und so die Sorgen über einen reinprasseln. Irgendwie, das sollte ich noch machen und stimmt, das hätte ich anders machen können und da muss ich noch dran denken. Und so irgendwie das Chaos des Lebens über einem scheint reinzubrechen, man eigentlich nur schlafen will. Tatsächlich ist die Angststörung, also die Wahrnehmung von Angst, die vielleicht gar keine sein müsste, die größte psychische Erkrankung in Deutschland, die Angststörung. Jetzt wollen wir auch auf unseren Text zurückgehen und dem so ein bisschen nachgehen, was der uns dazu zu sagen hat. Und wenn wir auf das Lukas-Evangelium schauen, dann sehen wir erstmal hier, dass Lukas sein Evangelium sorgfältig angelegt hat. Das ist nicht einfach nur eine Geschichte, die hier plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Wir sind jetzt in Kapitel 8 und wir sehen hier jetzt drei Erzählungen, die wir die nächsten 3 Wochen anschauen werden, die alle direkt aufeinander folgen und eigentlich ein ähnliches Ziel verfolgen. Sie wollen uns alle etwas über die Identität und über die Autorität von Jesus offenbaren. Wir haben hier einmal heute, Jesus stillt den Sturm, die Autorität über Naturgewalten. Dann nächste Woche, Jesus heilt einen Besessenen, Autorität über dämonische Mächte. Und dann die Woche danach, Jesus heilt eine blutkranke Frau und erweckt sogar ein Mädchen zum Leben. Jesu Autorität über Krankheit bis zum Tod. Also im Zentrum steht jetzt die nächsten 3 Wochen und auch heute die, man könnte es auch christologische Frage nennen, die Frage, wer ist dieser Jesus, der aufgewachsen ist in Nazareth, dort geboren ist und dann im ersten Jahrhundert lebt und lehrt. Aber wer ist er wirklich? Wer ist dieser Jesus? In unserem Text sehen wir in den ersten Versen, eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Und während der Fahrt schlief Jesus ein. Ich finde, wir sehen hier erstmal einen sehr menschlichen Jesus, weil Jesus hat viel gelehrt, war viel mit den Menschen zusammen und er ist erschöpft, er ist müde. Und er sagt seinen Jüngern, wir fahren jetzt auf die andere Seite des Sees. Der See Genezareth ist ungefähr zweimal so groß wie der Chiemsee. Also es ist schon ein ordentliches Gewässer, genügend Zeit für ein gutes Nickerchen. Auch das gehört zu Jesus, seine Menschlichkeit. Und vielleicht, wenn wir das lesen und wir sehen jetzt die Jünger, Jesus im Boot, dann würde man erwarten, dass jetzt hier so eine Sonnenuntergangs-Cruisefahrt über den See geschieht. Ne, Jesus ist im Boot, was soll schon schief gehen? Die paddeln da gemütlich raus in den Sonnenuntergang, vielleicht singen sie Loblieder. Aber die Realität ist eine ganz andere. Die Realität lesen wir im direkt nachfolgenden Vers. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Man kann über den See Genezareth auch geografisch viel sagen, das lassen wir heute ein bisschen aus, aber es ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich und auch nicht unnormal, dass auf diesem See plötzliche Gewitter von heftigster Form auftreten. Fakt ist aber, dass die Jünger davon überrascht werden. Es steht hier plötzlich. Aus so einer Routineüberfahrt über den See wird eine lebensbedrohliche Situation. Sie sind in großer Gefahr, steht hier. In Matthäus und Markus berichten dieselbe Geschichte und in Matthäus 8 beschreibt er dieses Gewitter, diesen Sturm, der hier aufzieht mit dem Wort Seismos. Vielleicht kennen manche das Wort Seismograph. Das ist das, was ein Erdbeben misst. Also Matthäus verwendet ein Wort, das wir für Erdbeben auch verwenden. Dieser Sturm ist heftigst. Ich stelle mir das so vor, dass dieses Schiff wie so eine kleine Nussschale da drin liegt und von den Wellen hin und her geworfen wird und das Regen plätschert rein, der wird immer heftiger, die Blitze zucken, der Donner grollt. Das sind erfahrene Fischer, die hier auf dem Wasser unterwegs sind, zumindest einige von ihnen. Und trotzdem verlieren sie hier jede Kontrolle. Alles, was sie können, alles, was sie gelernt haben, nutzt ihnen nichts mehr. Die Lage ist aussichtslos. Das Boot droht zu kentern, es ist Lebensgefahr. Und auch hier ist dieses Gefühl von Hilflosigkeit und ausgeliefert sein. Keine Kontrolle zu haben, keinen Einfluss zu haben. Der Kontrast kann kaum größer sein zwischen dem, was die Jünger empfinden und erleben und dem, wie dann Jesus beschrieben wird. Wir hatten es im Vers vorher, ne? Im Vers vorher haben wir das gesehen, Jesus schläft. Und auch hier sind die Jünger aufgebracht, voller Emotionen, voller Angst. Und Jesus schläft seelenruhig auf einem Kissen, finde ich noch eine nette Zusatzinfo. Der hat sich's gemütlich gemacht. Und während die Umstände die Jünger hier in Panik versetzen, in Todesangst und Verzweiflung, ist Jesus völlig ruhig, völlig unbeeindruckt und unerschrocken von dem, was geschieht. Allein, dass Jesus schon schläft oder noch schläft, ist ein Wunder für sich. Und jetzt kommen die Jünger zu Jesus und mit einem Schrei der Verzweiflung wenden sie sich an ihn. Und ich glaube, es ist kein vorsichtiges Wecken und Nachfragen, so Jesus, also wenn du könntest, gerade wäre gut, wenn du aufwachst. Es ist ein Schrei voller Verzweiflung, es ist ein Schrei voller Not, eine Suche nach Rettung, es steckt sogar Vorwurf drin. Lukas schreibt, Meister, Meister, wir sind verloren, wir kommen um. Matthäus beschreibt es, Herr, rette uns, wir sinken. Und Markus beschreibt es, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Wahrscheinlich waren alle drei Sätze und Gedanken irgendwie dabei, als die Jünger in ihrer Panik Jesus wecken. Und ich frage mich, können wir uns darin auch hören, in diesen Fragen, in diesen Anklagen, in diesem Suchen? Können wir unsere eigenen Anfragen und Anklagen gegen Gott auch darin hören? Der Unfall oder die Krankheit, die uns die Lebensqualität raubt und wir fragen, Herr, macht es dir denn gar nichts aus? Die Beziehung, die zerbrochen ist und tiefe Wunden in uns hinterlässt und wir sagen, Herr, siehst du es denn gar nicht? Das Unrecht, unter dem wir leiden, das andere uns vielleicht antun und wir sagen, Herr, rette mich doch daraus. Oder die ständigen Sorgen, die uns plagen, das Weltgeschehen, dem wir scheinbar ausgeliefert sind. Und wir fragen uns vielleicht dann auch in Zeiten, Gott, ist es dir denn egal? Siehst du überhaupt, wie es mir geht? Weißt du überhaupt, was hier unten los ist? Kümmert es dich? Hörst du uns? Siehst du uns? Wir drohen zu sinken. Ich drohe unterzugehen, das Wasser steht mir bis zum Hals und wo bist du? Wenn du mich lieben würdest, Gott, dann würdest du was tun, dann würdest du mich sehen, dann würdest du mich hören. Und dann würdest du es auch nicht zulassen. Was für ein Gott bist du? Was löst die Angst in uns aus, die Sorge, die Krise? Ich glaube, was es oft auslöst und was wir auch bei den Jüngern hier sehen, ist, dass es einen Zweifel auslöst. Einen Zweifel letztlich an Gottes Charakter, an seiner Güte, an seiner Liebe, an seinem Wohlwollen, auch an seiner Souveränität. Vielleicht kennen manche von euch die Geschichte von Johnny. Johnny ist eine junge Frau, die wächst in einer Familie auf, sehr sportlich, sehr aktiv, auch christlich geprägt. Sie liebt Schwimmen, sie liebt Tennis, sie geht regelmäßig reiten. Das alles ist ihr Leben. Mit 14 nimmt sie Jesus auch für sich so als persönlichen Retter an. Aber sie beschreibt selber, dass diese anfängliche Begeisterung, die sie da hat, dann auch schnell wieder abflacht und viele andere Dinge das überlagern und ihr wichtiger und bedeutsamer werden. Und dann erinnert sie sich, wie sie einmal in ihrer Teenagerzeit betet: Herr, ich lebe dieses Christsein völlig falsch und ich weiß es. Ich will nicht aufs College gehen und deinen guten Namen beschmutzen. Tu bitte etwas in meinem Leben, um es wieder richtig herumzudrehen, denn ich lebe gerade total verkehrt. Sie macht ihren Schulabschluss und kurz nach ihrem Schulabschluss, bevor sie dann die Uni beginnt, ist sie gerade 17 und sie geht mit ihrer Schwester baden, machen Badeausflug und sie schwimmen raus und schwimmen auf so eine Plattform rauf, die da ja manchmal in der Mitte sind, und Johnny stemmt sich auf die Plattform hoch, springt wieder rein und unterschätzt die Tiefe des Wassers vollkommen. Sie springt rein, bricht sich einen Halswirbel. Sie treibt im Wasser regungslos und wird von ihrer Schwester wieder rausgezogen. Querschnittsgelähmt. Vom Hals abwärts kann sie sich nicht mehr bewegen. Halswirbel, das Rückenmark wirkt durchtrennt. Und sie ist jetzt 17, an den Rollstuhl gebunden. Auch hier tiefe Depressionen, Zweifel an Gott. Soll das Gottes Antwort auf ihre Gebete sein? So sagt sie selber. Gleichzeitig gewinnt sie in dieser Zeit einen ganz tiefen, ganz persönlichen Glauben an Gott. Und gerade diese Erfahrung wird zum Mittelpunkt ihrer Lebensbotschaft. Gott kann auch Leid in Segen verwandeln und ist uns gerade darin nah. Johnny Erickson Tada ist bekannt geworden für ganz viele Bücher und Vorträge, die sie auf der ganzen Welt gehalten hat. Und das ist ihre Botschaft, die sie selbst so erlebt und authentisch weitergibt. Und ein Zitat aus einem Buch fand ich sehr beeindruckend. Sie schreibt: Wahre Zufriedenheit liegt nicht darin, Gottes Beweggründe zu verstehen, sondern darin, seinen Charakter zu erkennen, seinen Verheißungen zu vertrauen und sich auf ihn zu stützen und in ihm zur Ruhe zu kommen, als den Souveränen, der weiß, was er tut und alle Dinge gut macht. Jesus fragt die Jünger: Wo ist euer Glaube? Als sie ihn wecken. Wo ist euer Glaube? Offensichtlich hatten sie ja schon Glauben gehabt, aber wo ist er hin? Die Winde des Sturms hatten den ganzen Glauben wie weggeblasen. Manchmal geht es uns auch, wir haben schon so viel erkannt, schon so viel erlebt, so viel Gutes auch empfangen, aber in der Dunkelheit und in diesem Sturm verlieren wir all das aus dem Blick. Wo ist es dann hin? Wo ist euer Glaube? Erickson Tada hat noch ein ganz bekanntes Zitat. Da sagt sie: Ich will mir die Angewohnheit beibehalten, meine Probleme flüchtig anzuschauen und meinen Blick auf meinem Herrn ruhen zu lassen. Ich will mir die Angewohnheit beibehalten, meine Probleme flüchtig anzuschauen und meinen Blick auf meinem Herrn ruhen zu lassen. Durch Stürme zu gehen bedeutet nicht, dass Gott sich abgewandt hat von dir oder dass du ihm egal bist. Gerade hier geraten die Jünger in den Sturm mit Jesus im Boot und auf sein Wort hin. Jesus, der ihnen ja sagt, wir überqueren diesen See jetzt. Aber Jesu Frage, wo ist euer Glaube, könnten wir auch so vielleicht stellen: Habt ihr mir nicht vertraut? Meiner Güte und meiner Liebe, meiner Versorgung und meinen Plänen. Oder lassen die Umstände, das Tosen der Winde, die Dunkelheit des Sturmes, verschleiern sie unser Gottesbild? Ich glaube, es ist eine Herausforderung, gerade inmitten von solchen Turbulenzen, weiter dem zu vertrauen, von dem wir manchmal singen, der voll Weisheit und Liebe und Macht ist. Ich hätte gerne gesehen, wie Jesu Augen aussehen, als sie ihn aufwecken. Als die Jünger zu ihm kommen und ihm all das vorwerfen, ihn um Hilfe bitten. Wir wissen es nicht. Ich glaube nicht, dass er Angst in seinen Augen hatte. Aber ich glaube, er war unerschrocken und entschlossen. Jesus behandelt den Sturm, hier sind so der Wortlaut, der verwendet wird, wie so einen bellenden Hund. Wenn das Herrchen dem Hund sagt, sei still, und der Hund zuckt zusammen. So ähnlich wirkt das hier. Jesus verpasst dem Hund einen Maulkorb. Er bedroht oder er gebietet den Sturm, lesen wir hier. Da ist kein Zögern, da ist keine Unsicherheit. Es wird auch erstaunlich einfach beschrieben. Es ist hier nicht eine große Zeremonie, die Jesus vollzieht oder irgendwelche besonderen Dinge oder Dinge, die er tun müsste, sondern einfach auf sein Wort hin. Er sagt es und es geschieht. Jesus begegnet dieser Lebensbedrohung mit Autorität und Macht und Souveränität. Und der Sturm zögert nicht, er wartet nicht. Er schleicht sich nicht langsam aus, dass die Jünger dann vielleicht später sagen würden, ja, also es hat dann schon aufgehört zu regnen so ein bisschen und irgendwann wurden die Wellen weniger, ja. Nee, das ist auf sein Wort hin. Es ist ein eindeutiges Wunder. Und für die Jünger ist sofort klar, es gibt nur einen einzigen, der diese Autorität hat. Sie kennen Psalmen wie zum Beispiel Psalm 107, wenn ihr den zu Hause nachlesen wollt. 107, der hat erstaunliche Ähnlichkeiten zu diesem Text. Und da ist es Gott, der den Sturm stillt. Der Gott Israels, Gott Jahwe. Sie kennen Geschichten wie die Befreiung aus Ägypten. Und auch dort ist es Gott, der Gott Israels, Gott Jahwe, der das Meer teilt, der dem Meer gebietet. Es gibt nur einen, das wissen die Jünger, der so sprechen kann und der Sturm und die Wellen gehorchen. Was Jesus hier also tut, ist nichts Geringeres, auch als zu zeigen, zu demonstrieren und klarzumachen, ich bin der Gott Israels und ich bin euer Gott. Jetzt ist uns irgendwie klar, bei diesem Sturm und Wellen und Wasser geht es nicht nur um Wellen und Wasser. Die wenigsten von uns geraten in Seenot. Aber die Frage ist doch dann, für was steht Sturm, für was steht Wasser, vielleicht auch biblisch? Was für Bilder verbindet die Bibel mit Wasser? Und ich versuche dem ein bisschen nachzugehen, die Symbolik von Wasser in der Bibel. Das eine ist, dass tatsächlich ganz oft große Gewässer, so wie das Meer oder der See Genezareth, große Gewässer gleichgestellt werden mit Chaos, mit Gefahr, mit Tod und auch mit Gericht. Zum Beispiel ganz am Anfang der Bibel, Genesis 1, 1. Mose 1 in Vers 9, trennt Gott Wasser und Land, um so das Wasser an einem Ort zu sammeln und lebensfähigen Raum zu schaffen. In der Flut bei Noah schickt Gott Wasser als Gericht, viel Wasser. Bei Jona sehen wir, wie Jona in das Wasser geworfen wird, als Gott als auch wieder gerichtsartig einen Sturm aufziehen lässt. In den Psalmen sind das immer wieder die Themen, dass Gott große Wasser schickt oder stillt, die Chaos anrichten, die Gefahr darstellen. Und selbst ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung 13, sehen wir eine etwas mysteriöse Stelle, aber da steigt, wird beschrieben, wie das Biest, der das Bild für den Antichristen ist, er steigt aus dem Wasser heraus, aus dem Meer, aus dem großen Wasser heraus. Und dann am Ende, Offenbarung 21, das allerletzte am Ende, eine neue Himmel, eine neue Erde und das Meer war nicht mehr. All das, was für Chaos, für Gefahr, für Bedrohung, für Tod steht. Es gibt auch Stellen, da ist Wasser was Positives. Da sind es aber meist eher Flüsse oder Ströme. Da steht es auch für den Segen Gottes. Zum Beispiel in Jesaja 41. Und dann ist das Meer oder das große Gewässer auch etwas, was ganz Bedeutsames und Wesentliches über Gottes Charakter und Wesen zum Ausdruck bringt und auch über uns selbst. Ich habe da einen sehr interessanten Artikel von einem indonesischen Theologen gelesen und er hat es sehr gut ausgeführt. Diese großen Gewässer, vielleicht ähnliche wie Berge, wenn man so vor einem Meer steht, das ist was Schönes, oder? So ein Meer ist was Schönes, ist was Faszinierendes. Es ist auch voller Leben, da sind Fische drin, da sind Tiere drin, da sind Pflanzen drin. Es kann uns versorgen, wir können es genießen. Gleichzeitig ist das Wasser, das große Meer, auch was Unkontrollierbares. Was wir nicht ins Letzte bändigen können. Auch was Beängstigendes. Manchen macht es schon Angst, einfach nur ins Meer reinzuspringen, wenn man nicht weiß, was da unten alles drin ist. Es hat was Mächtiges, das große Wasser. 70% unserer Erde sind großes Wasser, sind von Wasser bedeckt. Und von diesen 70%, die unsere Erde letztlich ausmachen, haben wir 0,01% wirklich erforscht. Wissen, was da unten vor sich geht, wissen, was da unten ist. 70% bedecken unsere Erde und davon 0,001%, die wir wirklich sagen können, die kennen wir. Die haben wir erforscht. Das Meer ist was weitestgehend für uns Unbekanntes, Unerforschliches, Mysteriöses. Es wirkt geradezu unendlich, wenn wir diese Dimensionen vor Augen haben. Es ist unerschöpflich und gleichzeitig reizvoll. Es hat eine Faszination und es sprengt unsere Vorstellung komplett. Und so sehen wir in diesem Bild einerseits unseren menschlichen Versuch, das Meer zu bändigen, uns es zu eigen zu machen. Wir können darin fischen, wir können darüber handeln, wir können Tourismus darin führen, sogar Kriegsführung dient uns das Meer. Wir können daraus Profit schlagen und uns selbst ins Zentrum davor stellen. Und gleichzeitig sehen wir in dieser Geschichte und am großen Wasser auch, wie begrenzt wir Menschen darin letztlich sind. Wir können all das versuchen, all das tun, aber am Ende gibt es auch viele tragische Situationen, wie wir merken, wie übermächtig das große Wasser ist. Und wie sich die Welt und auch das Wasser ständig um uns dreht. Letztlich zeigt uns das große Wasser und der mächtige Sturm auch unsere Begrenztheit auf, unsere Geschöpflichkeit auf. Und das ist auch nichts Schlimmes erstmal, weil wir dann auch erkennen können, wo unsere Grenzen sind und wir auch erkennen können, in wem wir zur Ruhe kommen können, so wie es Joni Tada auch beschrieben hat. In dem Wissen und dem Vertrauen, dass nicht ich, nicht wir, sondern Gott souverän ist. Das große Wasser ist aber nicht nur ein Bild dann für den Menschen und seine Geschöpflichkeit, sondern auch ein Abbild für den Gott, der dieses große, unerforschliche geschaffen hat und weiterhin in seiner Hand hält. Der Gott, dessen Weisheit und Weitsicht und Tiefe seiner Pläne unerforschlich bleiben, von dem wir auch sagen können, ja, wir haben was davon erkannt, aber wir kratzen an der Oberfläche. Wir können längst nicht die Tiefe seiner Gedanken ergründen, so wie wir die Tiefe der Meere nicht ergründen. Er ist vollkommener und mächtiger, als wir das je erfassen könnten. Und so wie wir das Meer nicht kontrollieren können, können wir Gott nichts vorschreiben, ihn nicht in seine Schranken weisen. In diesem Bild ist Gott sowohl jemand, der eine gewisse Gefahr für uns ausstrahlt, weil es Ehrfurcht vor uns verlangt, als auch uns ins Staunen und Schwärmen versetzt. Auch dafür steht das große Wasser in der Bibel. Vielleicht haben manche von euch die Narnia-Bücher oder Filme gesehen von C.S. Lewis. Dort gibt es eine Szene, da sind die Kinder, die dieses ganze Narnia-Land ja entdecken, bei Mr. und Mrs. Beaver. Sie lernen die kennen und diese Mr. und Mrs. Beaver, die erzählen den Kindern zum ersten Mal von Aslan, dem Löwen. Er ist der wahre Herrscher von Narnia. Und als es dann darum geht, dass die Kinder vielleicht diesen Löwen treffen, kennenlernen können, stellen die eine ganz wichtige Frage. Die kleine Susan ist ein bisschen verunsichert, einen Löwen kennenzulernen und sie fragt dann, ist er denn ganz ungefährlich? Ich meine, könnte man ihn treffen, ohne dass etwas passiert? Und dann antworten die beiden Biber, sicher? Wer hat je etwas von einem sicheren Löwen gehört? Natürlich ist er nicht sicher, aber er ist gut. Er ist der König, sage ich euch. Er ist nicht sicher, aber er ist gut. Er ist nicht gezähmt, aber er hat gute Absichten. Er ist mächtig, er ist ehrfurchtsgebietend, er ist nicht kontrollierbar, aber er ist vollkommen und er ist gut und er ist gerecht und voller Liebe. Die Jünger stellen eine ähnliche Frage vielleicht wie die kleine Susan. Sie stellen die Frage, wer ist dieser? Sie sagen nicht mal, wer ist dieser Mann oder Mensch. Sie haben gar keine Kategorie, glaube ich, an dieser Stelle für das, was gerade geschehen ist und wer ihnen da gerade gegenübersteht. Wer ist dieser? Jetzt ist der Sturm vollkommen still. Das Wasser ist spiegelglatt, nichts regt sich mehr. Und trotzdem, paradoxerweise, sind jetzt die Jünger nicht in so einem inneren, vollkommenen Ruhezustand. Haben nicht ihre innere Mitte gefunden oder sind jetzt ausgeglichen im Einklang mit sich selbst oder so etwas. Sondern es tobt ein neuer Sturm, es ist eine neue Unruhe aufgekommen. In ihnen brennt jetzt eine fast furchterregende Frage, wer ist dieser, dem wir gegenüberstehen? Ist er denn sicher? Erschrocken und staunend werden die Jünger beschrieben. Ein Ausleger Butler beschreibt es so, Furcht ergriff die Jünger, Furcht vor dem Sturm, aber mehr noch Ehrfurcht im Angesicht dessen, der keinen Sturm fürchtet. Ehrfurcht im Angesicht dessen, der keinen Sturm fürchtet. Ich finde es gar nicht so einfach bei dieser Geschichte, weil man schnell an dem Punkt ist zu sagen, die Moral von der Geschichte ist, Jesus stillt meinen Sturm. Wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich zu Jesus und dann geht es mir gut. Aber ich glaube nicht, dass das die Hauptmoral von der Geschichte ist. In den Jüngern ist hier eine neue Frage entfacht, eine neue brennende Frage, die auch eine Unruhe auslöst. Aber letztlich führt der Sturm sowohl Joni, von der wir das Zeugnis gehört haben, als auch die Jünger viel näher an Jesus heran. Und Jesus ist gekommen letztlich nicht nur, um hier zu zeigen, was er alles kann und einen Sturm zu stillen, sondern er hat noch einen viel größeren Sturm gestillt. Und es gibt noch eine viel tiefere Quelle des Friedens und der Ruhe, selbst wenn um uns herum der Sturm immer noch tobt. Es gibt eine erstaunliche Parallele zwischen dieser Geschichte und einer Geschichte im Alten Testament. Das ist die Geschichte von Jona, der auch in einen Sturm gerät. Der Sturm, Grund, warum ein Sturm aufkommt oder warum Jona im Sturm ist und warum Jesus in einem Sturm ist, der ist definitiv unterschiedlich. Das ist ganz verschieden. Aber beide, Jona und Jesus, befinden sich in einem Boot in einem Sturm. Jesus und Jona geraten in einen heftigen Sturm. Sogar die wortwörtliche Beschreibung des Sturmes ist die gleiche. Beide schlafen in diesem Sturm. Die Seemänner oder hier die Jünger gehen beide zu Jesus und zu Jona um und sagen, hey, wir kommen um. Wie kannst du schlafen? In beiden greift Gott ein und der Sturm legt sich. Und in beiden Geschichten ist das Letzte, was beschrieben wird, bei den Seemännern und bei den Jüngern, dass sie große Furcht, große Ehrfurcht hatten. Natürlich gibt es auch Unterschiede. Der größte Unterschied würde man vielleicht meinen, Jona sagt, wenn ihr mich ins Wasser schmeißt, dann wird sich dieser Sturm legen. Dann wird der Sturm abweichen. Jesus steht ja hier auf dem Boot und gebietet dem Sturm. Jona wird in die Fluten geschmissen. Er sagt selbst, es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Sturm zu beenden. Es ist, wenn ihr mich ins Wasser schmeißt, wenn ich sterbe, werdet ihr leben. Aber ist dieser Unterschied tatsächlich so groß? In Matthäus 12 sagt Jesus, ich selbst bin der, der größer ist als Jona. Er vergleicht sich quasi selbst mit der Geschichte Jonas. Jesus befiehlt dem Sturm, hier ruhig zu werden. Und er rettet damit seine Jünger in dieser lebensbedrohlichen Situation. Aber es geht hier nicht nur um eine einzelne Situation im Leben. Jesus sagt, er ist der, der gekommen ist, größer als Jona. Er ist der, der gekommen ist, um den Sturm aller Stürme zu stillen. Alles, was uns bedroht, zu überwinden. Alles, was Schaden in uns und dieser Welt anrichten will. Das zu unterwerfen, selbst dem Tod die Macht zu nehmen. Das große Wasser Kein Sturm, keine Furcht, kein Chaos, keine Sorge wird mehr bestehen für die, die ihr Vertrauen vollkommen auf Jesus setzen. Denn Jesus bleibt nicht auf dem Boot stehen, sondern er begibt sich selbst in die Fluten. Am Kreuz wird Jesus in den Sturm, in das Chaos dieser Welt hineingeschmissen. Dort trägt er die Schuld, die Sünde der ganzen Welt, die wir letztlich selbst verschuldet haben. Und hier ist die Geschichte dann doch wieder parallel. Auch Jesus begibt sich in die Flut hinein, in den Sturm hinein. Und auch er sagt, es gibt nur eine Möglichkeit, wie ihr leben könnt. Und das ist, wenn ich sterbe und in den Sturm hineintrete. Damit ihr wieder meinen vollkommenen Frieden haben könnt. Damit ihr befreit seid. Und ich glaube, wenn wir in der Situation sind, wo die Fluten und die Stürme und das Chaos in unserem Leben droht, den Charakter Gottes zu vernebeln, in Frage zu stellen, wie Gott wirklich ist, ob er denn wirklich mich sieht, ob er denn wirklich mich hört, ob er sich kümmert, dann kann der Blick auf das Kreuz und wie Jesus sich selbst in den Sturm hineingeschmissen hat, uns wieder eine Gewissheit geben. Joni Erickson-Tada nochmal beschreibt es einmal so: Gott will nicht nur unseren Körper, unsere Umstände heilen, sondern er will unsere Seelen heilen. Und am Kreuz sehen wir sein Herz und seine Entschlossenheit dazu. Sieht Gott uns? Kümmert er sich überhaupt um uns? Letztlich ist das genau der Grund, warum Jesus gekommen ist, weil er das tut. Es ist überhaupt der Grund, warum er in diese Welt gekommen ist. Vielleicht kann es uns Ruhe schenken zu wissen, dass er unerschrocken ist inmitten davon und trotzdem nicht fern ist davon. Letztlich lädt es uns aber vor allem auch dazu ein, zu staunen und zu schwärmen über diesen Gott, vor dem die Jünger ehrfurchtsvoll stehen und sagen: Ist er denn sicher? Wer ist dieser? Und wir dann antworten können: Sicher, aber er ist gut. Und am Kreuz hat er uns den Weg frei gemacht, um zu ihm zu kommen. Deswegen ist die Frage am Ende auch: Wer kann denn vor diesem Gott bestehen? Wer könnte vor ihn treten? Vielleicht könnte man in diesem Bild sagen: Jeder, der Jesus in seinem Boot hat. Jeder, der Jesus als seinen Herr und Retter annimmt. Weil er selbst der Friede ist. Hoffentlich auch in den Nächten und in den Zeiten, wo wir aufwachen und das Chaos über uns hereinbricht, aber auch in Ewigkeit und in Vollkommenheit.